Kiez Corner mit Finn und Flippo.
Das 9. Türchen vom Adventskalender ist offen und damit herzlich willkommen im Kiez Corner. Hier geht es wie immer um die Spieltagsanalyse des FC St. Pauli und um vieles mehr. Mit an Bord ist wie immer Flippo. Moin Flippo.
Moin Moin, gute Laune bei dir oder was?
Nee, eigentlich nicht.
Ich wollte dich eben nicht unterbrechen, als du gesagt hast, mit dabei die Spieltagsanalyse des FC St. Pauli und vieles mehr. Ich würde mich gerne auf vieles mehr beschränken.
Heute ist das, glaube ich, besser, ne?
Ja.
Wir haben uns eine Menge vorgenommen, denn heute ist eine kleine Jubiläumsfolge.
Naja, Feuerwerk!
Das ist doch verboten. Wir haben Corona.
Entschuldigung. Bevor Angie hier anruft, mache ich schnell wieder aus.
Deswegen sitzen wir natürlich auch wieder hier mit Maske.
Logisch.
Also, wenn es Soundprobleme gibt, liegt es vielleicht daran, oder
weil wir... Falls mein kleines spontanes Feuerwerk zur 10. Jubiläumsfolge euch gerade die Boxen zerschossen hat, sorry dafür.
Aber bevor wir weitermachen, wir sprechen natürlich auch noch ein bisschen über das Spiel vom letzten Wochenende gegen Eintracht Braunschweig.
Müssen wir ja notgedrungen, ne?
Müssen wir notgedrungen, mir fehlen schon die Worte. wir haben heute mal ein ganz anderes Tresenthema. Erzähl du doch mal ganz kurz und ich pack mal was aus. Ich hab mal was mitgebracht.
Alles klar, dann sage ich erstmal, hier ist unser heutiges Tresenthema.
Passend dazu, ihr habt ja wahrscheinlich gerade schon gehört, dass da ein Bierchen aufgegangen ist.
Was machst du denn da?
Ich wollte mal was mitbringen.
Ist nicht dein Ernst, oder?
Ich dachte, heute 10. Folge, müssen wir mal einen drauf trinken. Und hat ja auch Schulle gesagt, man muss sich jetzt endlich mal einen in die Birne kippen.
Ja, anders ist es ja nicht auszuhalten. Wenn der Cheftrainer das sagt, geile Nummer. Guck mal, ich habe für dich nämlich auch eine kleine Überraschung dabei. Aber ich glaube, wir beschränken uns wir beschränken uns lieber auf dein Astra und nicht auf meine Dose Havana Cola.
Eieieiei. Ja, mach mal die beiden hier auf. Und dann wollen wir endlich mal so ein bisschen eine Folge genießen. Also es ist ja momentan an Fußball absolut nichts zu genießen, deswegen haben wir, Prösterchen, erstmal ein Schlückchen.
Ja, gehört sich auch so, wir sind ja auch im Kiez-Corner, ne? Also so ein bisschen Kneipenatmosphäre war ja sowieso der Plan, dass sie aufkommt.
Heute das haben wir am Anfang gesagt, momentan war es steife, professionelle Fußballanalyse.
Damit ist jetzt Schluss. 10 Folgen war es jetzt steif gesoffen. Und professionell.
Die restlichen 24 Spieltage wird gesoffen.
Genau, jetzt ertränken wir den Kummer. A la Timo Schulz.
Natürlich nicht, aber was wir einmal herausfinden wollten ist, wer seid ihr eigentlich, wer hört uns, wer folgt uns auf Twitter, auf Spotify, auf jetzt auch Apple Music. Ganz neu für alle, die es eher mit amerikanischen anstatt schwedischen Unternehmen halten.
Die sind ja global.
Spotify ist global, Kiez Corner ist global, da komme ich gleich noch drauf zu. Flippo, was meinst du denn? Wollen wir so ein kleines Ratespiel daraus machen?
Ja, hau mal raus. Ich befürchte schon fast, dass du mich ausquetschen möchtest, weil du der Mann der Statistiken und Zahlen bist, die...
Richtig, heute schon.
...die unseren Podcast heute betreffen. Schon. Faktenfinn ist wieder zurück.
Faktenfinn ist wieder da. Was meinst du denn? Welches Geschlecht hört uns denn mehr?
Oh, man sollte ja eigentlich fast meinen, aufgrund des Freundeskreises und eventuell auch der Fangemeinschaft.
Eher Frauen dann.
Ja, eher Frauen, logisch. Eher Männer, weil Fußball ist ja irgendwie auch noch so ein irgendwie großteils männerdominierter Sport.
Also ist schon deutlich, 75% unserer Hörer sind Männer.
Ja, hätte ich fast auch mitgerechnet. Wobei ich es auch sehr, sehr cool finde, ich nehme immer vermehrt wahr, dass der FC St. Pauli auch irgendwie ein Verein ist, der auch sehr, sehr viele weibliche Anhänger hat. Irgendwie gefühlt mehr intensiv verfolgende Anhänger als andere Vereine vielleicht.
Aber finde ich auch. Sieht man ja auch, würde ich gerade sagen, bei den Toiletten immer. Da steht ja immer, ist eine ganz schön große Schlange immer vor den Damenklos.
Ja, auf jeden Fall.
Nee, finde ich auch klasse. Ich glaube, es fällt auch auf, auch wenn man mal andere Stadien besucht, da ist prozentual schon bei St. Pauli, ist es relativ, geht es in eine ausgeglichene Richtung.
Absolut, absolut.
Wie cool. Können wir denn...
Aber bei uns ist es eindeutig männlich.
Wie können wir denn die Frauen noch mehr ansprechen?
Weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir...
Vielleicht nicht mit Bier in der Sendung.
Boah, wer weiß, wer weiß.
Vielleicht müssen wir mehr gendern oder so.
Können wir uns ja vielleicht mal für die nächsten Folgen rausnehmen.
Welche Altersgruppen? Die habe ich nämlich auch noch rausgesucht. Man muss sagen, das ist bei unseren männlichen und bei unseren weiblichen Hörern relativ unterschiedlich.
Okay, dann zapp ich jetzt mal völlig
blind rein. Sag mal, wer älter ist.
Ich glaube, die Frauen sind im Schnitt älter, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, dass die Männer so im 20er, 30er Bereich liegen und die Frauen vielleicht knapp darüber.
Das ist tatsächlich nicht richtig.
Oh, ja.
Die meisten Frauen oder die typische Frau, die Kiez Corner hört, die ist zwischen 18 und 22 Jahre alt.
Ach Quatsch.
Hat mich auch vollkommen gewundert und... bei den männlichen Hörern ist es so zwischen 28 und 34 und die allermeisten hören uns zwischen 23 und 27 Jahren.
Ja, geil. Ein junges Publikum.
Sehr junges Publikum. Kommen wir mal darauf zu sprechen, wie global wir eigentlich sind. Stichwort Globalisierung, Kiez Corner schreitet auch voran. du wirst es nicht glauben, aus welchem Land unsere meisten Hörer kommen.
Wenn du so fragst, wahrscheinlich nicht aus Deutschland.
Das ist auch falsch. Komm aus Deutschland, natürlich.
Ja, gut.
Ja,
ich dachte schon, wir müssen hier eine
Fremdsprache lernen. Jetzt kommt das Überraschende, gefolgt von den Niederlanden. Vielleicht nicht ganz überraschend, aber...
Holland!
Aber auf Platz 3 ist tatsächlich Thailand.
Ja, ganz lustige Nummer. Das hast du irgendwann schon mal so an der... am Rande irgendeiner Folge mal kurz erwähnt.
Das war, glaube ich, auch nur eine Folge, wo auf einmal dann die Zahl der Thailänder gestiegen ist.
Ja.
Oder die Zahl der Thais, oder?
Also, unterstützen wir absolut. Wer uns auch in Asien hören möchte, ist herzlich willkommen.
Liebe Grüße.
Ja. Das ist ja das Gute, dass es ein Podcast ist, den man überall und jederzeit anhören kann. Also ich glaube, wenn wir irgendwie dienstags abends um 20 Uhr live gehen würden, hätten wir in Thailand nicht so viele Hörer, weil... das mit der Zeitverschiebung nicht so ganz einfach ist.
Aber man muss sagen, ich bin echt überrascht, dass es immer mehr werden. Wir sehen das ja auch in den Statistiken, dass immer mehr Leute den Podcast komplett durchhören. Es gibt ja zahlreiche Statistiken, was das angeht und alles wird da prozentual aufgewertet. Und wir sehen dabei, ihr hört uns immer länger. Am Anfang war es immer so, ja... nach 2 Minuten hat jemand ausgemacht. Oder immer, wenn Flippo angefangen hat zu reden, wurde er ausgeschaltet.
Angefangen zu nerven.
Das wird alles immer mehr, die Followerzahlen steigen und darüber freuen wir uns einfach.
Riesig, vielen Dank.
Also folgt uns weiterhin bei allen möglichen Plattformen. Wir sind ja eigentlich nur bei Twitter, ne?
Ja.
Aber sonst auch Spotify Apple Music,
gerne ein Follow etc.
pp, Podigy.
Was haben wir denn bei Spotify an Abonnenten? Hattest du da irgendwie eine Zahl?
Wir sind jetzt knapp vor der 50.
Ja, ist auch immerhin vernünftig.
Ja.
Hörer deutlich mehr, aber an Followerzahl finde ich das schon relativ gut.
Überrascht mich auch. Das wird auch echt Tag für Tag mehr. Ich überlege mir dann immer so, wer ist denn bitte am 5. Dezember, hört dann Kiez Corner. Erstmal nachdem das Spiel in Braunschweig war und dann folgt er uns auch noch.
Ja.
Wie verrückt ist das denn? Wir freuen uns riesig. Kommen wir noch zu einer anderen spannenden Statistik. Ich habe hier es geht jetzt um die Statistik von Spotify, 5 Künstler aufgeschrieben oder 5 Interpreten oder wie auch immer man das nennt, die unsere Hörer hören. Man rechnet ja jetzt irgendwie beim FC St. Pauli, jetzt kommt der Slime oder Blur oder
Le Fly,
aber da geht's echt in eine komplett andere Richtung.
In den Fanräumen unten auch gerne mal die Kassierer, aber wahrscheinlich auch nicht.
Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist, aber unser Bier ist noch relativ voll, Flippo.
Zum Glück.
Es sind tatsächlich Bones MC, Capital Bra, Crow, jetzt kommt's, Michael Bublé und die 3 Fragezeichen.
Aber auch das passt doch irgendwie in irgendeiner Art und Weise zum FC St. Pauli. Einfach mal kunterbunt durch die komplette Bandbreite des Musik- und Hörspiel-Business.
Wahnsinn.
Ja.
Also wir freuen uns. Hast du noch was zu sagen?
Nee, ich würde auch gleich anschließend gerne nicht so viel sagen, wenn wir zum Spiel kommen.
Müssen wir.
Alles klar, dann.
Leider.
Wollen wir das Thema Jubiläum mal kurz beiseite legen? Und mal so ein bisschen auf das Auswärtsspiel in Braunschweig zu sprechen kommen?
Bitte. Auf dem Weg hierher, ich freue mich ja immer auf dich sowieso, aber heute war irgendwie
schön.
So nach den letzten Spieltagen, es ist der Wurm drin, ne?
Absolut. Wir befinden uns irgendwie aktuell in so einer richtig beschissenen Phase, in so einer richtigen Abwärtsspirale. Und ja, auch nach dem Braunschweig-Spiel kann man jetzt sagen, dass es inzwischen auch schon tatsächlich so ist, dass wir auch sportlich inzwischen richtig, richtig schlecht auftreten, verdient die Spiele verlieren. Anfang der Saison haben wir da ja zumindest in einigen Phasen des Spiels noch mit ein bisschen Offensivpower und anderen spielerischen Elementen begeistert. Das ist irgendwie die letzten Wochen leider Gottes komplett abhanden gekommen. Ja, schwierige und gefährliche Phase irgendwie zeitgleich.
4 Niederlagen in Folge. Es ist Vereins-Negativ-Rekord in der zweiten Liga.
Echt?
Ja.
Das hat noch nicht mal Jos Luhukay geschafft?
Nee.
Okay.
Auch nicht Markus Kautschinski.
Der stand ja mit uns noch einigermaßen gut da in der Tabelle,
noch, ja.
Muss man fairerweise sagen.
Seit 8 Spielen sieglos. Musste ich kurz grinsen, als ich mir das aufgeschrieben habe. Autokorrektur hat auch sieglos sorglos gemacht und dachte, es geht in die komplett andere Richtung. Seit 8 Spielen sind wir nämlich absolut überhaupt nicht sorglos.
Nee.
Die Sorgen werden immer größer. 16 Mal in Folge haben wir jetzt nicht zu null gespielt in der zweiten Liga. Saisonübergreifend.
Saisonübergreifend, ja. Ja, die Negativserie hält an. Du sagst es eben, 8 Spiele, also seit dem zweiten Spieltag ohne Sieg. Allgemein finde ich, 1 Sieg in 10 Spielen, wenn du dir das mal hochrechnest, bist du irgendwie am Ende der Saison, bist du bei 3,5 Siegen die Saison. Wenn das statistisch so verlässlich ist, dass du das hochrechnen kannst, ist natürlich nicht, aber ja, schon irgendwie ein schwieriger Baustein, den wir da jetzt irgendwie so
und die Abstände werden ja
haben.
Größer. Also ich dachte jetzt, Braunschweig gewinnt und jetzt sind die bestimmt schon auf Platz 12. Die haben sich ja nicht mal fortbewegt.
Nö.
Da merkt man, es sind schon Abstände da.
Die zweite Liga war immer eng und immer sehr ausgeglichen in den vergangenen Jahren. Aber inzwischen punkten wir halt überhaupt nicht in den vergangenen Wochen. Also noch nicht mal einfach. Und wenn das nicht der Fall ist und andere trotzdem irgendwie ein paar Pünktchen holen, dann kommt das raus, was aktuell der Fall ist. Und ja, du lässt halt immer weiter abreißen. Selbst wenn wir das nächste Spiel gewinnen sollten und vor uns die Mannschaften verlieren, werden wir uns auch nicht vom Fleck bewegen. Wir werden einzig nur von den Punkten her aufschließen können. Aber wir können tabellarisch von den Plätzen nicht klettern. Aber das Wichtigste ist natürlich erstmal,
Dass wir punkten
ja. Und dass wir den Anschluss irgendwie halten. Und das wird jetzt vor Weihnachten eine ganz, ganz wichtige Sache sein.
Kommen wir mal auf das Spiel kurz zu sprechen. Ich habe mir jetzt auch gar nicht so genau Highlights aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie du dabei bist.
Ja, ich hab ein bisschen was aufgeschrieben.
Fing ja alles ganz gut an. Ich fand auch, eigentlich hat mir die erste Halbzeit auch relativ gut gefallen. Ich fand, da war sehr viel Biss drinne, auch sehr viel Gier auf den Ball.
Ja.
Früh in Führung gegangen, viele Zweikämpfe angenommen.
Ja, ich fand
das alles gar nicht so schlecht eigentlich.
Es war nicht alles so schlecht, es war sogar eher positiv als negativ. Ich sehe es aber dann nicht ganz so wie du, muss ich ehrlicherweise sagen, dass wir viel Biss hatten und die Zweikämpfe dann auch so richtig angenommen haben. Das sehe ich ein bisschen anders, aber wir hatten einen richtig guten Start, ohne Frage. Haben im Vergleich zum Osnabrück-Spiel in der Woche zuvor nur eine Veränderung gehabt. Das war Dittgen, der für Becker in die Startelf gerutscht ist. Dadurch Kieré in der Zentrale erstmal aufgelaufen und Dittgen natürlich auf der Außenbahn. Und das waren dann natürlich auch gleich die zwei Protagonisten der Hoffnung sozusagen, wenn du sie so nennen willst. Die absolut einen richtig geilen Start für uns hingelegt haben. 1:14 gespielt.
Wann gab es das denn das letzte Mal? Hast du das irgendwie...
Ich war noch gar nicht richtig vorbereitet, also muss ich ehrlicherweise sagen. Dann kommt von Kire auf links raus dieser... Ich glaube,
vor 2-3 Jahren hat man Diamantakos gegen Bielefeld oder so ein frühes Tor gemacht. Aber ich kann es nicht genau sagen.
Entschuldigung, ich muss erstmal einen Schluck Bier trinken.
Übrigens, das war das einzige Spiel. Ich kann jetzt kein Spiel sagen, da bin ich zu spät ans Millern-Tor gekommen, weil ich irgendwie meine... Irgendwas habe ich vergessen oder weiß ich nicht. Und da haben sie nämlich so ein frühes Tor gemacht.
Okay.
Ist ja auch egal. Ich weiß auch nicht mehr, gegen wen das war. Blöde Geschichte.
Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ein riesiger Start für uns. Kire spielt links raus auf Ditgen und der knallt das Ding irgendwie aus 20 Metern aus dem Lauf ins lange Eck. Richtig geil eingedonnert. Was ein Strahl. Also wirklich gutes Händchen von Schulle, mag man behaupten, wenn er ihn reinrotiert hat. Hat sich auf jeden Fall dann gleich in den ersten Minuten ausbezahlt gemacht und hat bei mir so ein bisschen noch mehr Hoffnung und Freude geweckt auf den weiteren Verlauf der Partie, weil beide Trainer unabhängig voneinander so explizit erwähnt haben, dass gerade das erste Tor sehr entscheidend sein kann in dieser Partie. Timo Schulz hat es wirklich so klar gesagt, dass er meinte, wer das erste Tor schießt, könnte eventuell schon für eine Vorentscheidung irgendwie sorgen. Mhm. Also wenn du das nach noch nicht mal 2 Minuten machst, ja, sollte man meinen, dass uns das irgendwie so über die 90 Minuten trägt. Und überhaupt war es ja, glaube ich, auch erst, ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube, die dritte Führung erst dieses Jahr überhaupt. Wir haben gegen Heidenheim zweimal geführt und gegen den HSV dann kurz vor Schluss.
Ja.
Aber viel mehr waren wir noch gar nicht in Führung diese Saison.
Haben wir auch schon häufiger angesprochen, dass er eher die Comeback-Qualitäten da waren.
Ja.
Bis halt jetzt diese Niederlagenserie ins Laufen kam.
Die Länderspielpause war so ein bisschen schwierig, glaube ich, für uns. Ja, auf jeden Fall ein frühes Tor. Man sollte meinen, ein Traumstart. Du hast es eben schon richtig gesagt. Die erste Halbzeit war ganz vernünftig. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir erging, dass Braunschweig so ein bisschen zu kämpfen hatte mit dem, logischerweise zu kämpfen hatte, mit dem frühen Gegentreffer. Die mussten sich erstmal schütteln. Und der Gegner hatte irgendwie überhaupt gar keine guten Ansätze ins Spiel reinzukommen, weil wir denen das aber auch schwer gemacht haben.
Mhm.
Also standen hinten relativ gut. Braunschweig war irgendwie ideenlos. Viele Fehler, viele Fehlpässe und auch viele Fouls. Auch
viele Fouls, ja.
Ja, das war, glaube ich, so das Bild der ersten Halbzeit, die das so ein bisschen geprägt haben. Für mich fand ich erste Halbzeit Kire derjenige in der Offensive, der ein bisschen die treibende Kraft war, so hatte ich das wahrgenommen. Schulz hat das scheinbar anders wahrgenommen, weil er ihn dann ja relativ schnell rausgenommen hat. Also er ist auch häufig in eine gelbe Wand gelaufen, aber das war wenigstens einer, der versucht hat, irgendwas zu inszenieren. Olsson war auf der Außenbahn immer wieder einer, der ein bisschen Dampf gemacht hat. Ich weiß nicht, den fanden wir die letzten Wochen ja sowieso sehr positiv.
So der Einzige, würde ich sagen, der eigentlich stagniert auf einer okayen bis guten Leistung.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, ich habe hier jetzt noch eine Chance von Kire nach 26 Minuten, der mit einem guten Abschluss nach dem Standard durchaus die Möglichkeit hatte, noch einen weiteren Treffer zu erzielen. Der wird von Braunschweig noch zur Ecke geblockt. Aber ansonsten war es irgendwie, wir hatten alles im Griff, haben es sehr vernünftig gespielt. Braunschweig, wie gesagt, mit Problem hat uns, finde ich, auch nach Fehlern sehr viel angeboten.
Ja.
Also hatten schon Defensivschwächen, das hätte man vielleicht noch besser und konsequenter ausnutzen müssen und können, auch in Chancen umwandeln, weil offensiv war Braunschweig überhaupt nicht da, ideenlos. Wir haben es gut verwaltet, auch wenn wir für meinen Geschmack zeitweise ein bisschen zu zurückhaltend waren.
Ja, habe ich auch während des Spiels immer wieder gesagt, jetzt muss eigentlich bei wieder erneut einer wirklich schwachen Mannschaft, gegen die wir gespielt haben, würde ich sagen, Osnabrück fand ich auch, nach vorne sehr, sehr harmlos. Und da muss dann auch mal noch ein bisschen mehr Druck auf 2-0 kommen. Ich weiß nicht, McKinnock, der ein bisschen unglücklich wieder vorne agiert hat, finde ich, weniger Bälle festgemacht hat. Das war vielleicht die letzten Spiele nochmal einigermaßen ein wichtiger Faktor, dass der wenigstens Bälle mit seiner Brustannahme festgemacht hat.
Der legendären
Brustannahme. Das ist weniger geworden.
Ja, überhaupt nicht. Das, was ihn die Wochen zuvor so stark gemacht hatte, ne?
Ja, es war ja gar nicht die Torgefahr, die ihn stark gemacht hat, die ja sowieso nicht, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Aber halt das ballfest machen. Und das war in Braunschweig nicht mehr da zu sehen eigentlich.
Nee, du sprichst es auch vollkommen richtig an. Wir haben es letzte Woche, glaube ich, auch schon so klar gesagt. Was Schlechteres als Braunschweig wird uns wahrscheinlich, vielleicht noch Würzburg, aber wird uns fußballerisch, ohne denen zu nahe treten zu wollen, auch diese Saison nicht mehr treffen. Und das hat sich in dem Spiel ja auch gezeigt. Fußballerisch war das von Braunschweig für mich kein Zweitliganiveau, von uns dann nachher in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber das war reiner Kampf und Wille, den Braunschweig dann da an den Tag gelegt hat. Und es hat für uns, muss man traurigerweise sagen, gereicht. Das muss uns, finde ich, das ist ein Warnsignal, das muss uns zu denken geben. Wollen wir die erste gute oder vernünftige Halbzeit vielleicht mal abschließen? Ich weiß nicht, hast du in der ersten Halbzeit noch irgendwas?
Nichts mehr. Ich habe zur zweiten Halbzeit möchte ich eigentlich auch nicht viel sagen. mach du mal die zweite Halbzeit. Ich würde dann eher zu den Stimmen nach dem Spiel was sagen.
Ja, ich würde vielleicht noch ein kurzes Fazit zur ersten Halbzeit ziehen. Hatten wir angesprochen, Braunschweig ungefährlich. Wir standen hinten gut, haben nichts Gefährliches zugelassen. Das muss man, finde ich, auch mal erwähnen. Ist für unsere Defensive ja nun auch nicht selbstverständlich. Auch wenn wir wie gegen Osnabrück schon nicht großartig getestet wurden hinten. Ich hätte mir offensiv, wie gesagt, noch etwas mehr Aktion gewünscht, weil es eben dann auch durch Braunschweig häufig angeboten wurde. Das haben wir nicht so angenommen. Und Braunschweig hinten einfach unfassbar unsicher war, egal ob man Druck gemacht hat oder nicht. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Kapital draus schlagen können, mit mehr Druck, noch mehr Willen und Mut. Und so war es dann irgendwie zur Halbzeit in so ein glanzloses Geduldsspiel. Und dann sollte ich die zweite Halbzeit auch noch machen, sagtest du, ne?
Wenn du Lust hast.
Eigentlich nicht.
Ich dachte, wir können jetzt einfach kurz die Tore sagen. Oder hast du viel St. Pauli-Aktion in der zweiten Halbzeit gesehen, die du jetzt unbedingt erwähnen willst?
Nee, überhaupt nicht, weil da war ja auch nichts. Also sie war zunächst unspektakulär und ereignisarm. Bis zur 67. Minute.
67. Minute, aus meiner Sicht Torwartfehler.
Ja.
Also entweder auch muss er da volle Lodde rauskommen und den Ball da irgendwie wegdreschen, oder er bleibt im Tor stehen. Ja. Himmelmann ist 3 Meter nach vorne gelaufen und dann stehen geblieben.
Ja, zögerlich. Also, er war nicht entschlossen
nichts,
genug.
Nichts Halbes, nichts Ganzes. Und
Ja, es war irgendwie so ein, ich weiß nicht, es war ein ganz, ganz komisches Tor und ein Gefühl, was sich bei mir dann entfacht hat. Weil es war irgendwie so ein Ausgleich aus dem Nichts, aber dann doch wieder auch nicht unerwartet, weil es sich dann doch irgendwo
momentan muss man das angedeutet irgendwie hatte. Immer erwarten.
Ja.
Also wenn, ich glaube, die gefährlichsten Aktionen für St. Pauli sind die, wenn der Gegner gar nicht da ist.
Ja.
Oder wenn der Gegner in Unterzahl spielt.
Also es war nicht überraschend. Also es kam zwar irgendwie so gefühlt aus dem Nichts, war aber nicht überraschend. Braunschweig hat sich, finde ich, mit zunehmender Spieldauer in der zweiten Hälfte mehr reingekämpft.
Ich habe auch in der ersten Halbzeit nicht mit dem 1-1 gerechnet, aber sobald es dann losging in der zweiten Halbzeit
wurde es knifflig.
Gleich gemerkt hat, dass da sehr wenig Spielerisches vom FC St. Pauli
gar nichts
kommt.
Das war tot. Und das ist für mich so unerklärlich. Wir waren tot.
Ja.
Haben nichts gemacht. Lass uns mal über das Tor sprechen. Du hast eben schon gesagt, für dich Fehler Himmelmann.
Lawrence sieht auch nicht gut aus.
Nee, die sind zu dritt. Ich glaube, Lawrence, Langford und Himmelmann sind zu dritt gegen den Marcel Bär. Für mich war es auch die erste richtige Tormöglichkeit von den Braunschweigern. Aber du bist zu dritt gegen einen Braunschweiger. Es kommt ein hoher Ball. Ich glaube, der wird per Kopf noch verlängert, wo Ziras ein Kopfballduell verliert. Und Lawrence versucht halt mit dem Kopf irgendwie ranzukommen. Der Braunschweiger ist aber irgendwie schneller da und lupft den Ball dann über den, wie wir ja eben schon richtig festgestellt haben, so zögerlich herauseilenden Himmelmann, wieder ein absolut vermeidbarer Gegentreffer, den du konsequenter verteidigen musst und entschlossener. Und dann natürlich auch
vollkommen eigentlich auch richtig. Wie gegen Osnabrück haben wir auch angesprochen, dass das 1-0, den Gegentreffer, wo keiner konsequent in den Zweikampf gegangen ist.
Nö.
Und das war hier auch der Fall. Die ersten Spiele waren es irgendwelche Fehlpässe, die zum Gegentor oder zu Gegentorrennen geführt haben. Jetzt ist es der
Die Inkonsequenz.
Zweikampf oder?
Einfach die Inkonsequenz.
Ja.
Ja, es ist halt echt bitter, weil die Gegner in den letzten beiden Spielen, weil sie fußballerisch auch gefühlt limitiert waren, so wirkt es zumindest oft optisch, auch nicht diese Großzahl an Chancen hatten. Also es hat in beiden Spielen nicht viel gebraucht für beide Mannschaften Osnabrück und Braunschweig, um gegen uns Tore zu erzielen. Und das ist auch wieder ein schwieriger Fakt, finde ich.
Und es gibt ja auch keine wirklich schwereren Gegner, du hast es angekündigt. Also schwächer wird es da kaum kommen, es sei denn, eine Mannschaft hat wirklich einen ganz, ganz schlimmen Tag erwischt.
Ja, also wir müssen uns da dringend jetzt ein bisschen alle, durch die Bank weg, alle, jeder Spieler verbessern. Auch ein Himmelmann, der bislang unangefochten war. Wenn er da so rausmarschiert, dann muss er auch entschlossen zum Ball und muss den auch eigentlich haben. Das war viel zu zögerlich und zu dem Zeitpunkt stand fest, 10. Spieltag, mal wieder nicht zu null in dieser Saison, ist uns noch nicht einmal gelungen. Ja, und dann hieß es, wenn wir jetzt die Wende tatsächlich schaffen wollen, müssen wir offensiv deutlich aktiver werden, als wir es bislang in der zweiten Halbzeit waren. Das ist aber irgendwie ja nicht so passiert.
Im Gegenteil.
Ja.
Es wurde noch schlimmer. Ich fand ein 1-1 war schon scheiße vom Ergebnis her.
Ja.
Aber dann aus dem Spiel mit einer Niederlage rauszugehen, hätte ich dann auch fast nicht mehr gerechnet. Aber es war die logische Konsequenz.
Ja, Schulz, also wir haben völlig unnötig die Führung aus der Hand gegeben. Schulz hat dann ein bisschen reagiert. Er hat ja sehr früh schon Kieré rausgenommen und dafür Daschner gebracht. Kann ich durchaus nachvollziehen, dass man Daschner bringt, weil der zuletzt vernünftig performt hat, wenn er reingekommen ist, zumindest bemüht war. Ich habe aber nicht verstanden, warum es Kieré getroffen hat, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob du da eine andere Wahrnehmung hattest. Er ist für mich zumindest noch einer gewesen, der ja den Ansatz und die Versuche hatte, etwas offensiv zu gestalten. Und die Bemühungen waren zumindest erkennbar. Das habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlicherweise sagen. Dann ist Matanovic für Makinok noch gekommen. Der, du hast es eben schon kurz angerissen, mal wieder keine große Torgefährlichkeit ausgestrahlt hat oder gar vielleicht mal mit einem Treffer auf sich aufmerksam machen konnte als Stürmer. Absolut enttäuschender Auftritt, oder?
Vollkommen, ja.
Also da kann man irgendwie nicht so viel zu sagen und ja.
Nichts Positives auf jeden Fall.
Dann kommt auch schon der zweite Gegentreffer. Stille.
Ich habe die Erinnerung verloren, glaube ich.
Also es war, ich glaube, wir waren in einer Offensivbewegung, wenn man es denn so nennen möchte, standen hinten so ein bisschen unsortiert, Bubala versucht noch so einen etwas langen, flach gespielten Ball mit der Grätsche abzufangen, kommt da nicht richtig ran und dann ist Eintracht Braunschweigs Kaufmann frei vorm Tor und kommt zum Abschluss, macht das 2-1. Vernünftig, wie man das als Offensivspieler dann so machen muss. Ich weiß nicht, ob unsere Offensivspieler das dann so hinbekommen hätten in der aktuellen Lage.
Nö.
Aber auch das hat sich abgezeichnet. Wie gesagt, Braunschweig wurde auch nach dem Ausgleich dann immer nochmal besser. Das ist so dieses typische Phänomen, wenn du so eine Mannschaft dann nochmal reinholst ins Spiel, dann wird sie halt nochmal stärker. Und dann war da auch wieder die Erkenntnis vollkommen unnötig und auch völlig selbst zuzuschreiben, weil wir viel zu passiv nach der Pause waren.
Und dadurch einfach den Gegner auch stark gemacht haben.
Ja.
Ja. Obwohl ich jetzt Braunschweig nicht mal als stark bezeichnen würde. Die haben ja nicht das Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit oder so. Aber das Spiel muss einfach gefährlicher sein vom FC St. Pauli.
Oh, ja, es brennt halt überall. Offensiv müssen wir gefährlicher und aktiver sein. Ich glaube, Bornemann hat es nach dem Spiel auch kurz erwähnt, dass er sich auch nicht so richtig erklären konnte, warum wir in der zweiten Halbzeit nichts mehr gemacht haben nach vorne. Und dann waren wir nachher auch hinten nicht mehr sattelfest, ne? Wobei man auch wieder sagen muss, 2 Torschüsse Eintracht Braunschweig, 2 Gegentreffer, das darf einfach nicht sein.
Eigentlich würde ich sagen, wir haben jetzt 3 Torschütze gegen uns 3 Torschüsse bekommen in den letzten 2 Spielen, die gefährlich waren, und 3 Gegentreffer.
Ja, wenn man es so nennen möchte, vielleicht war nochmal ein oder 2 Torschüsse mehr da, aber so richtig gefährliche Chancen. Absolut. Wir haben hinten raus dann nochmal ein bisschen durchgewechselt. Das war dann aber, da war das Kind irgendwie auch im Brunnen gefallen. Hat er nochmal Becker und Tashi gebracht.
Der mir eigentlich ganz gut gefallen hat.
Ja, die haben nochmal so ein bisschen was reingebracht, aber es war auch irgendwie zu spät.
Becker hat noch einen ganz guten Torschuss, der noch stark gehalten worden ist.
Genau, in der 89. Auch der muss eigentlich rein.
Ja.
Der steht frei vorm Torwart.
Ja.
Ja, schwierig. Haken drunter. Absolut enttäuschend. Absolut verdient verloren. Nachher muss man auch so klar als Fazit dann benennen. Und das wäre durchaus, wenn man das anders angegangen wäre nach der Halbzeit, auch anders möglich gewesen. Positiver möglich gewesen aus unserer Sicht.
Auf jeden Fall. Ich wollte noch mal so ein bisschen zu den Stimmen nach dem Spiel kommen. Es war sehr, sehr kritisch. Ich habe den Sportclub am Abend verfolgt, der äußerst kritisch war. Die Mopo hat, die sonst eigentlich immer meistens sogar zu positiv schreibt über den FC St. Pauli, finde ich, die geschrieben hat, dass der Kaderumbruch zu scheitern droht und hat das Spiel des FC St. Paulis als Zockerei, Brummkreisel und Daddelei bezeichnet.
Okay, ja, schon ein hartes Urteil, ja.
Dann natürlich die Aussagen auch von Timo Schulz nach dem Spiel, habe ich ja auch vorhin schon angesprochen, dass er sich einen Mannschaftsabend wünschen würde, wo sich alle mal ordentlich ein in die Birne knallen und sich gegenseitig ihre Meinung sagen. Dazu hat er gesagt, dass er den Konkurrenzkampf wohl mehr schüren muss. Ist vielleicht auch so ein bisschen selbstkritisch
Wobei ich sagen muss, dass ich das eigentlich relativ positiv fand, dass wir jetzt die letzten Spiele zumindest defensiv mal auf eine gleiche Formation und Personalbesetzung gesetzt haben. Ich glaube, das war richtig, das so zu machen und da auch zu versuchen, eine Stabilität reinzubekommen, auch personell, dass man sich einfach auch ein bisschen abstimmen kann.
Ich finde, es ist wenigstens stärker geworden, wenn wir im eigenen Ballbesitz sind.
Ja.
Es sind keine Durch Fehler Lawrence mehr. Auch
ein Stück weit, ne?
Es sind keine Fehler mehr. Aus dem eigenen Spiel
weniger.
Heraus.
Weniger, ja.
Deutlich weniger. Das hat abgebaut. Dafür aber, wenn der Gegner vorm Tor auftaucht, sind wir schwächer geworden, finde ich.
Ja, das stimmt. Vielleicht ist auch so ein bisschen diese Anfangseuphorie dahin und jetzt offenbaren sich die wirklichen qualitativen Schwächen, die wir haben. Ich weiß es nicht so, das kann ich noch nicht so richtig deuten. Was halt nur sehr, sehr auffällig ist, ist, dass wir jetzt so einen harten oder so eine harte Maßnahme, wie Timo Schulz jetzt ausgerufen hat, nach dem Motto, wir lassen jetzt hier keinen Stein mehr auf dem anderen und drehen alles zweimal um und gucken, wer hat überhaupt noch seine Daseinsberechtigung in der Startelf und wer nicht, kein Spieler ist mehr sicher. Das ist schon ein relativ harter Schnitt.
Die alten Erbhöfe streichen.
So ja. War die wortwörtliche Äußerung wahrscheinlich. Das ist schon ein relativ drastischer Schritt, wenn er dann so vollzogen ist und ist für mich immer eines der letzten Mittel irgendwie in so einer Krise.
Aber ganz ehrlich, wenn du aus 4 Spielen keinen Punkt holst und dann gegen
Karlsruhe,
ja. Osnabrück und Braunschweig wirklich äußerst verdient verlierst, oder jetzt gegen Osnabrück nicht äußerst verdient, aber gegen Karlsruhe untergehst, würde ich schon fast sagen,
ja.
Gegen Osnabrück zu blöd bist, ein Tor zu schießen, und dann gegen Braunschweig
das nicht mal schaffst, eine Führung
in der zweiten Halbzeit tot bist.
Ja, und eine Führung über die Zeit zu bringen gegen eine fußballerisch wirklich nicht gute Mannschaft. Ich sage auch gar nicht, dass das verkehrt ist, was da jetzt ausgerufen wird. Es zeigt nur, beim FC St. Pauli hat man anscheinend den Ernst der Lage erkannt und möchte da jetzt so ein bisschen auf den Pott hauen, wenn man da nicht mal mehr auf den Prüfstand alles stellt und alle Spieler so ein bisschen anzählt. Ist sicherlich aufgrund der letzten Wochen auch zu Recht, weil die Spiele waren einfach schlecht. Wir haben wir eben gesagt, verdient verloren und hatten zeitweise nicht mal Zweitliganiveau. Wir sind echt aufgetreten wie ein Absteiger. Das muss man dann auch so klar benennen.
So gerade wenn du solche Spiele dann verlierst gegen die größten Konkurrenten mit, also gerade Karlsruhe und Braunschweig, die ich eigentlich sowieso da unten vermutet habe mit Würzburg.
Ja. Ja, man kann darüber wirklich diskutieren nach 10 Spielen, wenn man alles so nimmt. Das ist auch vollkommen legitim. Ob man nicht vielleicht zu wenig Punkte geholt hat für das, was man zeitweise dann gespielt hat.
Auf jeden Fall.
Also steht,
ich glaube, wir haben das ja auch schon öfter angesprochen. Da hätten wir den einen oder anderen Dreier nochmal holen müssen. Ich erinnere immer ganz doll an ein Spiel gegen Nürnberg, wo wir, fand ich, 90 Minuten klar die bessere Mannschaft waren. Das ist irgendwie dumm verloren haben durch einen dicken Abwehrpatzer und ein Elfer? Weiß ich nicht mehr genau.
Ja. Wir hatten Elfer auf jeden Fall. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall auch das Paderborn-Spiel, wo du einen Elfmeter bekommst, wo du etliche Chancen hast, wo du einfach bis zu dem Zeitpunkt, wo du das Gegentor bekommst und wo es dann völlig aus den Bahnen läuft und du nachher nicht noch froh sein kannst, 5 Gegentore zu bekommen, so hart es klingt, musst du das Spiel halt vorher schon in andere Bahnen lenken.
Ja, auf jeden Fall. Man sieht ja auch, dass der Spielansatz ist ein ganz anderer vom FC St. Pauli. Man sieht,
als die ersten Wochen, ja.
Ja, oder auch insgesamt jetzt die Saison. Man sieht, dass der spielerische Umbruch da ist. Man erkennt das Schuldspiel, finde ich.
Mhm.
Sieht man ja auch an den Werten. Wir haben die meisten Zweikämpfe in der gesamten zweiten Liga bestritten. Auch die meisten gewonnen. Aber auch die zweitmeisten verloren. das zeigt eigentlich, der Kampfgeist ist ja da. Aber
ja, es ist halt, du drohst jetzt halt wirklich im Winter in eine richtig gefährliche Phase zu schlittern. Wir haben jetzt Aue am Sonntag, die 10 Spiele 15 Punkte haben. Die haben wir heim, dann kommt es zum Showdown in Würzburg, letzter gegen vorletzter. So ein bisschen ähnliches Niveau wie, oder ähnliche Situation wie letzte Saison, kurz vor Weihnachten gegen Wiesbaden. Da war ja nicht ganz so eine drastische Situation, aber schon ähnlich. Und dann Düsseldorf und dann ist Weihnachten. Ich habe fast ein bisschen Angst zu sagen, wir müssen da unbedingt jetzt punkten in den Spielen. So ist es nun mal. Aber das letzte Mal, als ich das gesagt habe, habe ich über Karlsruhe, Osnabrück, Braunschweig und
Paderborn
gesprochen. Und da haben wir nicht einen Punkt geholt.
Wie gesagt, eigentlich müssen wir auf jeden Fall mal einen Dreier holen jetzt. Und dass es jetzt so düster aussieht, weil wir ja auch die ersten Folgen nach den ersten Spieltagen sehr positiv über den FC St. Pauli gesprochen haben, bis du dann irgendwann gesagt hast, das ist ein gefährlicher Enthusiasmus. Du hast mal wieder recht gehabt.
Ja. Ich meine, guck dir mal, lass uns mal kurz einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen. Diese Saison haben wir 10 Spiele, sind auf dem 17. Platz, haben 7 Punkte, 19 Gegentore, das sind fast 2 Gegentore im Schnitt, finde ich auch schon derbe. Letzte Saison, unsere Grauen-Saison mit Jos Luukay, hatten wir nach 10 Spielen 13 Punkte, standen auf dem 8. Platz und 13 Gegentore. Und davor in der Saison standen wir nach 10 Spielen auf dem 3. Platz und hatten 19 Punkte. Also das zeigt ja wirklich auch, dass wir da uns echt nach unten bewegt haben. Ein trauriger Trend.
Das ist der Wahnsinn, ja.
Ja. Mal gucken, ob das Saufen was hilft und sich gegenseitig die Meinung geigen, wie Timo Schulz das gefordert hat.
Ist ja momentan schwierig mit den Maßnahmen, ne?
Das ist schwierig. Leider.
Ich glaube, sonst hätten die das wirklich gemacht.
Ja, die Mannschaft soll sich ja schon getroffen haben, wie man hört.
Ja.
Sonntagabend soll es ja eine mannschaftsinterne Krisensitzung in Anführungsstrichen gegeben haben, wo Trainerteam und sportliche Führung nicht dabei waren an der Kollaustraße. Mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Und ich bin dann auch wirklich mal gespannt, was am Wochenende in der Startelf so steht, was sich da so tut. Ich meine, wir haben mit dem Paccarada jemanden, den ich eigentlich zugetraut hatte, eine wichtigere Rolle beim FC St. Pauli zu spielen.
Einen, von dem ich eigentlich auch maßlos enttäuscht bin in dieser Saison.
Bislang, ja. Ich glaube durchaus, dass...
Aber jetzt haben halt auch dann wieder so junge Spieler die Chance. Ein Matanovic, der sich eigentlich gut bewiesen hat, die beiden Spiele.
Genau, darauf wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Ich glaube...
Ein Aremu würde ich vielleicht auch mal gerne sehen.
Ja, vielleicht mit seiner Aggressivität und dem, vielleicht ist das so ein Leader, den wir jetzt brauchen. Ich glaube einfach, dass wir offensiv eine Veränderung brauchen. So sehr ich das schätze, wie man Makinok fußballerisch mit einbinden kann und er die Bälle festmacht, aber der bringt halt keine Tore und das ist das, was wir momentan brauchen. Ich glaube schon, dass wir da in der vordersten Front eine Veränderung sehen werden am Wochenende. Gehe ich von aus.
Gehe ich eigentlich auch fest von aus. Wollte noch mal zum tausendsten Mal sagen, das kann nicht so weitergehen.
Nee, kann es auf gar keinen Fall.
Wollen wir noch zu unseren Kürungen kommen?
Bitte.
Fangen wir mit dem Schlechten heute mal an.
Jo, das passt auch zum Spiel dann.
Genau, hier ist der Dösbattel der Woche. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, wir hätten es auch ein bisschen früher schon sagen können. Heute ist unser Dösbattel der Woche Robin Himmelmann. Die Statistiken sprechen für sich. 19 Gegentore.
Nach 10 Ligaspielen.
Absolut nicht gut aus jetzt beim Gegentor, beim 1:1 in Braunschweig. Kann man jetzt auch anfangen, die Torwartfrage zu stellen? Was würdest du sagen?
Findest du nicht, dass Timo Schulz sie schon gestellt hat, jetzt mit seinen Äußerungen, dass er prüfen wird, ob jeder so seine Daseinsberechtigung hat?
Also würde ich schon sagen. Ich meine, wir haben zwei wirklich sehr starke Ersatztorhüter, würde ich sagen. Mit
fürs Zweitliganiveau, ja, würde ich auch sagen. Es war ja immer wieder mal so in der Diskussion die letzten Jahre, wenn sportlich nicht so lief, was leider häufig der Fall war, ob Brodersen nicht wirklich dann die Alternative ist. Immer wieder hat sich Himmelmann durchgesetzt. Ich würde auch sagen, grundsätzlich lag es nie wirklich an ihm. Er war nie der Hauptschuldige.
Aber was man sagen muss, ich finde, ihm fehlt einfach dieses gegenwärtige Fußballspiel. Er ist einfach kein mitspielender Torwart. Auf der Linie ist er brillant. Ja. Ich glaube, da wird mir niemand widersprechen.
Schon gute Aktion hin und wieder, ja.
Aber du kannst ihn wirklich nicht wirklich mit ins Spiel einbringen. Da waren jetzt schon einige Situationen wieder in der Saison, wo mir fällt da irgendwie ein Rückpass ein, wo er dann nicht richtig rausgekommen ist, so ein Vergebener. Da muss mehr Wille zum Ball dann auch sein, auch als Torhüter. Das gleiche jetzt auch beim 1:1 in Braunschweig.
Man muss ja auch dazu sagen, er hat jetzt nicht nur beim 1:1 Gegentreffer in Braunschweig keine gute Figur abgegeben. Für mein Dafürhalten, auch beim 0:1 Gegentreffer in der Woche zuvor gegen Osnabrück sah zumindest für meinen Geschmack schon etwas unglücklich aus.
Sah unglücklich aus, aber da muss ich leider widersprechen, glaube ich. weil der Ball abgefälscht war noch von Becker oder Paccarada oder irgendwas.
Ja, aber er wehrt ihn auch komisch ab und legt ihn...
War jetzt nicht so der Torwartfehler.
Nee, das auf gar keinen Fall, aber er sah schon nicht so ganz glücklich aus, fand ich so dabei. Hm. Und du hast es eben schon gesagt, wenn man in 10 Ligaspielen 19 Gegentreffer bekommt, Pokal mal ausgenommen, da haben wir ja noch ein paar mehr Gegentreffer bekommen. Das wird die Statistik wirklich nochmal verdeutlichen, wenn man das mit einbeziehen würde. Dann hat er sich das, denke ich, auch mal verdient, dass er dann auch mal durchs Ball der Woche ist, aktuell. Ich bin mal gespannt, ob er am Wochenende im Tor steht.
In der Tat. Ich denke noch, dass er weiter spielen wird. Okay. Aber würde jetzt auch die Entscheidung von Schulz nicht krass kritisieren, wenn er draußen bleibt, weil ich finde, momentan sind wir in der Situation, wo wirklich radikale Umbrüche folgen müssten.
Und das ist jetzt das, wo ich gespannt bin, ob das passiert.
Bin ich auch.
Schauen wir mal. Kiezkicker der Woche?
Wollen wir zuerst noch mal ganz kurz einen Vorblick auf das nächste Wochenende ganz kurz nochmal machen?
Können wir auch gerne machen.
Unser Lieblingsgegner
Haue gegen Aue
aus dem Erzgebirge kommt.
Ja, was hast du zu sagen zu den Auern?
Dass es nicht unser Lieblingsgegner ist. 3 Siege, 5 Unentschieden, 10 Niederlagen.
In der Heimstatistik jetzt?
Nee, insgesamt.
Okay, ja.
Haben das letzte Spiel gewonnen, 2:1 im Juni, davor aber seit 2013 nicht einmal gewonnen. Ich glaube, als St. Pauli-Fan weiß jeder, dass Aue einfach sehr unbeliebt ist.
Auf jeden Fall, aber vielleicht ändert sich der Trend ja jetzt. Wer weiß, also irgendwann muss man dann auch mal auf Statistiken scheißen und einfach sagen, wir müssen das Ruder jetzt rumreißen, es nützt ja alles nichts. Aber ich stimme dir vollkommen zu, ich bin nie gerne gegen Aue ins Stadion gegangen, weil es meistens ein trostloses Spiel war, was am Ende in eine Niederlage gemündet ist.
Aber letztes Mal war ja auch schon ein Geisterspiel.
Auf einem verregneten vielleicht. Sonntagnachmittag.
Vielleicht wird es diesmal was. Kommen wir zum Ende und da nochmal einmal eine erfreuliche Nachricht. Hier ist der Kiezkicker der Woche. Hörst du das Summen, Flippo?
Nee. Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Habt ihr Lust auf Honig? Denn die Zusammenarbeit mit Ewald Lienen wird weiter fortgeführt. Damit ist er unser Kiezkicker der Woche. Ewald Lienen ist, wie viele wissen, Marken- und Wertebotschafter des FC St. Pauli und wird weiterhin dafür zuständig sein, Kontakte und Partner des Vereins zu pflegen und auszubauen.
Und natürlich den Ewald-Bienenhonig weiterzuentwickeln. Da waren auch noch etliche andere Projekte, ne? Ich erinnere mich an dieses Ewald-Projekt.
Ja, stimmt.
Wo sie da noch ein bisschen was für die Natur getan haben. War ja auch verantwortlich für etliche oder federführend in etlichen Kooperationen mit englischen Fußballvereinen.
Stoke City.
Genau. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Also,
ich glaube, ein gutes Aushängeschild für den Verein.
Ja. das ist es. Man kann sich natürlich darüber streiten, ob ein Verein jetzt einen Marken- und Wertebotschafter braucht. Ich glaube aber, dass es gar nicht so unvernünftig ist, jemanden wie Ewald Lien im Verein zu haben, weil das einfach, glaube ich, auch ein kluger, kritischer Kopf ist, der Sachen ganz gut bewerten kann und analysieren kann und da auch uns auf sportlicher Ebene, glaube ich, was wir als Außenstehende gar nicht so mitbekommen, häufig auch guten Einfluss nehmen kann. Finde ich schon nicht verkehrt. Hat auf jeden Fall bleibende Spuren als Trainer hinterlassen in seiner Amtszeit und finde ich von daher vollkommen zu Recht, dass er weiterhin beim Verein engagiert und angestellt ist.
Da kann ich dir nur zustimmen. So, ich glaube, die Jubiläumsfolge können wir damit abschließen.
Soll ich nochmal ein Feuerwerk zünden?
Komm, noch eins. Eins geht noch.
Ja, warte.
Ein allerletztes. Jetzt kramt er nochmal sein Smartphone raus. Nächste Woche nach dem Spiel gegen Aue, wir geben wieder keine Tipps ab, oder?
Nee, lieber nicht. Da hast du es. Nee, lass uns keine Tipps abgeben. Ich bin da auch irgendwie nicht so ganz motiviert zu aktuell. Ich glaube, da kann man nur verlieren, wenn man Tipps abgibt aktuell.
Trotzdem freuen wir uns auf die nächste Folge, die 11. Folge vom Kiez Corner.
Hoffentlich mit einem Sieg, auch wenn wir keine Tipps abgeben wollen.
Mir reicht schon einfach ein ganz gutes Spiel, ein Punkt.
Lass uns das doch einfach am Wochenende so machen, wie Timo Schulz vorgeschlagen hat oder seinen Vorschlag für die Mannschaft abgeliefert hat. Wir werden einfach beim Spiel saufen und somit unseren Beitrag für den Erfolg versuchen beizutragen und schauen dann mal, von welchem Erfolg das gekrönt sein wird.
Dann, ja, bis dahin, schöne Woche euch.
Und in Hamburg sagt man Tschüss.
Ciao.